Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sehr geehrte Damen und Herren, vor einem Jahr saßen wir hier schon mal mit Herrn Völkel und wir hatten auch so ein kleines Buch hier in der Hand. Kommissar Ponte hat seinen dritten Fall gelöst. Inzwischen ist viel Zeit gegangen und heute wird er sich um seinen vierten Fall kümmern, und zwar 3 tote Männer und eine Frau. Bevor ich das Wort weitergebe, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir mit diesem Krimi eine schöne kleine handliche Form gefunden haben. Er ist zum Verbrauchen gedacht. Er muss nicht dann hinterher noch 10 Jahre im Buchregal stehen. Er passt in jede Jacketttasche, passt auch in Ihre Jeanstasche hier hinten gut rein. Das ist alles genau abgemessen, dass Sie Ihren Krimi immer bei sich haben können. Und wenn die Spannung groß ist, brauchen Sie dann nicht drauf verzichten und können auch in Lücken, Zeitlücken weiterlesen, damit Sie wissen, wie Ponte den Täter auf die Spur kommt. Ulrich, hiermit möchte ich dir das Wort überreichen, dass du uns mal ein bisschen Spannung hier produzieren kannst, was Ponte diesmal für eine Aufgabe hat.
Gut, vielen Dank für die Grüße, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich, dass Sie bei diesem Unwetter den Weg doch hierher gefunden haben. Ich habe von Weimar bis hierher über 4 Stunden gebraucht. Am schlimmsten war es dann in Leipzig. Aber die Schneeflocken stehen alle senkrecht und wer kann damit schon im Winter rechnen? Nun denn, ich freue mich also doch, dass Sie gekommen sind. Und ich möchte Ihnen aus meinem Kriminalroman 3 tote Männer und eine Frau kurz etwas vorlesen und erzählen. Das Problem, aus einem Krimi zu lesen, besteht darin, dass man ja eigentlich alles sehr vorsichtig formulieren muss und nicht den Täter schon verrät. Es ist, als ob man eine neue Bekanntschaft macht und sich erstmal möglichst gut vorstellt und im entscheidenden Moment dann sagt, alles weitere morgen. Und vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen auch die Anekdote, wie in einer Theateraufführung ein Stück von Agatha Christie, The Mousetrap, die Mausefalle, aufgeführt wird. Die Leute strömen in den Saal. Der Platzanweiser, meine Dame, mein Herr, hier ist der Platz, das ist Ihre Reihe. Möchten Sie ein Programmheft haben? Alle sehr freundlich, und alle bedanken sich und kaufen auch ein Programmheft. Nur einer, sehr knatterig, ich brauche das nicht, und geht an dem Platzanweiser vorbei. Und als sich der Vorhang öffnet und das Licht eingedämmt wird, geht der Platzanweiser zu dem Herrn hin und sagt, der Gärtner ist der Täter. Ich werde nicht verraten, ob es einen Gärtner gibt in diesem Buch. Es gibt einen Förster, und ob der Täter ist oder nicht der Täter ist, das müssen Sie alle selbst, wenn Sie es wirklich wollen, herausfinden. Ecke Ponte, Hauptkommissar zur Kriminalpolizei, lebt in Weimar, das ist auch meine Heimatstadt. Und der Verleger hat gesagt, mach mal was zu so Weimar-Krimi, das geht immer. Es geht, ne? Ja, es geht. Und er ist allerdings nicht in Weimar geblieben, sondern nach Berlin gegangen. Sein Vater war Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek. Und er wollte, dass sein Sohn natürlich auch irgendwann mal und eines Tages in seine Fußstapfen tritt. Und wie das so ist, wenn die Väter von ihren Söhnen etwas unbedingt wollen, machen die Söhne unbedingt was anderes. Und er geht nach Berlin, studiert Jura. Und als er mit seinem Studium fertig ist, ist die DDR auch am Ende. Und er kann mit dem, was er da studiert hat, noch nicht allzu viel anfangen. Er müsste jetzt eigentlich noch mal ein, zwei Jahre ranhängen, ein Spezialstudium. Da hat er aber keine Lust, da geht zur Kriminalpolizei und bleibt Berlin. Als aber seine Eltern in Weimar kurz nacheinander sterben, überlegt er mit seiner Frau, was nun? Bleiben wir in Berlin, verkaufen wir die Hütte oder ziehen wir nach Weimar? Und es zieht ihn eigentlich nach Weimar. Es ist seine Heimatstadt, es ist sein Elternhaus. Und er übernimmt dort die Leitung der Mordkommission, MUK, wie das manchmal abgekürzt wird. Ich versuche in diesen Kriminalromanen aber nicht nur einen Krimi zu erzählen. Eigentlich ist der Krimi das Vehikel. Das Vehikel, um etwas über Land und Leute zu erfahren, um Charaktere vorzustellen. Ich gehöre zu den komischen Menschen, die nicht sonderlich begeistert sind von Krimis, die man nicht schräg halten kann, weil dann das Blut rausfließt. Und ich mag auch Krimis nicht so sehr, wo Leichenteile durch die Luft fliegen und Autos aufeinander krachen. Ich bin ein etwas gemütlicher Erzähler. Ich hoffe aber, es ist deswegen keine langweilige Geschichte. Bisher sind also vier Bücher in dieser Reihe erschienen. Der Verlag hat mich überredet und ich habe mich überreden lassen, 10 Stück zu schreiben. Wenn die fertig sind, bin ich 80 und dann schauen wir mal weiter, was wir dann machen. 3 tote Männer und eine Frau an einem Sonntag im Winter bei ähnlichem Wetter wie heute wird die Kripo informiert, dass im alten Forsthaus 3 Leichen gefunden worden sind. Sie fahren sofort raus und werden dort vom Revierförster empfangen. Revierförster Zeisig klopfte seine Pfeife aus, bevor er zu uns in den geheizten Transporter stieg und nahm uns gegenüber auf dem Rücksitz Platz. Herr Zeisig, begann ich die Befragung, wir müssen uns erst einmal ein allgemeines Bild verschaffen, bevor wir zu den Einzelheiten des Geschehens kommen, soweit Sie das überhaupt beurteilen können.
Ich war nicht dabei, Herr Hauptkommissar. Ich bin dazugekommen, als schon alles passiert war.
Er blickte uns verunsichert an, weil er nicht wusste, was wir ihn fragen würden und was er darauf antworten könnte. Ich habe wiederholt beobachtet, dass Menschen, die wegen eines kapitalen Verbrechens als Zeugen vernommen werden, sich während der Befragung verunsichert verhielten, als seien sie in die Tat verwickelt. Wohnen Sie hier? Ich drehte mich um und zeigte auf das alte Forsthaus. Und das verneinte er. Schon vor 3 Jahren sei er mit seiner Familie nach Bad Berka umgezogen, wegen der Kinder, sagte er. Ich habe 2 Jungs, die gehen seit 3 Jahren in die Schule, wäre etwas umständlich von hier aus, erklärte er. Im Winter zum Beispiel. Und die Buslinie haben sie eingestellt, rechnet sich nicht, sagen sie. Es muss sich nämlich alles rechnen heutzutage, erklärte er unwillig, als ob wir etwas dafür könnten. Das Forsthaus ist also seither unbewohnt, wollte Astrid wissen, ohne auf seine Bemerkung einzugehen. Ja, sagte Zeisig und fügte gleich hinzu, nein. Also was hakte ich nach? Ist das Forsthaus bewohnt oder unbewohnt? Wie soll ich das verstehen? Der Forstbetrieb, erfuhren wir, vermietet das ansonsten unbewohnte Gelände für Familien und Firmenfeste, manchmal auch für Urlauber oder Jagdgesellschaften aus anderen Bundesländern. Dazu wurden in oberen Räumen 4 Zimmer eingerichtet und 2 Bäder. Wird gern angenommen, erzählte Zeisig. Und einmal im Monat kommt der Apotheker mit seinen Freunden. Apotheker? Fragte ich. Ja, der von der Bärenapotheke. Auch Jagdfreunde, wollte ich wissen. Gelegentlich ja, sagte Zeisig. Aber die 3 Herren? Er machte eine Kopfbewegung in Richtung des Hauses, wo die Toten lagen. Die gehen nicht auf die Jagd. Der Herr Apotheker trifft sich hier etwa alle 4 Wochen mit seinen Freunden. Sie spielen
Karten, trinken ein wenig oder ein bisschen viel, geht mich nichts an. Meistens kochen sie sich auch etwas oder sie machen den Rost an für Würste und Steaks, aber das sehe ich nicht so gern. Offenes Feuer im Wald, Sie verstehen. Es gibt allerdings einen dafür geeigneten Platz hinter dem Haus. Na, Winter eben nicht. Wir haben eine kleine Küche, Wild zum Beispiel. Sie kaufen gern Rehkeule oder auch Wildschwein. Das besorge ich für Sie. Sonnabend kommen Sie, manchmal auch schon am Freitag. Sie bleiben über Nacht und fahren am Sonntag wieder nach Hause. Auf die Frage, wie viele Personen sich regelmäßig treffen, konnte er keine genauen Angaben machen. Manchmal 3 oder 4. Es seien aber auch schon 6 gekommen, glaube ich jedenfalls, fügte er hinzu. Und wieso glauben Sie das nur? Der Apotheker holt den Schlüssel bei meiner Frau ab. Die arbeitet als Sekretärin im Forsthaus, im Forstamt, lautete die Antwort. Und wenn Sie am Sonntag zurückfahren, hinterlegen Sie den Schlüssel in einem kleinen Kästchen neben dem Eingang. Am späten Sonntag, Nachmittag oder am nächsten Morgen kommt meine Frau her, um wieder alles sauber zu machen. Aber da ist nicht viel zu tun. Der Apotheker und seine Freunde räumen immer gründlich auf. Da kann man nichts sagen. Und nun ist er tot. Die Tatsache, dass diesmal nicht seine Frau, sondern er zum Forsthaus gefahren ist, um zu prüfen, ob alles wieder in Ordnung sei, erklärte er mit dem Wetter. Sie fährt nicht gern bei Schneetreiben und so. Dann schüttelte er den Kopf. Wenn sich das herumspricht. Was soll sich denn nicht herumsprechen, Herr Zeissig, erkundigte ich mich, denn ich wusste, dass sich in solchen, wie in nebenher geäußerten Sätzen, oft wichtige Hinweise verbergen, die ungesagt bleiben sollten. Möchten Sie in einem Haus ein Wochenende oder vielleicht einen ganzen Urlaub verbringen, in dem 3 Tote gefunden wurden? Lautete die Gegenfrage. Und da musste ich ihm recht geben. Gute Werbung sieht anders aus. Sie kannten also die 3 Männer, wollte ich von ihm wissen. Er zog seine kurze Pfeife hervor und sah mich fragend an. Eigentlich mögen wir es nicht, wenn im Auto geraucht wird, Herr Zeissig, aber wenn es Sie beruhigt, zünden Sie sich Ihren Tabakkocher an. Er nickte dankbar, dann klopfte er mit Bedacht seine kurze Pfeife und entzündete sie mit einem langen Streichholz, das er, als die Flamme verlöscht war, wieder zurück in die Schachtel steckte. Das ist einer, der nichts umkommen lässt, dachte ich. Vielleicht sammelte er die abgebrannten Hölzer, um mit ihnen ein kleines Feuer zu entfachen. Ist ja nicht im Wald. Nach dem ersten Zug aus seiner Pfeife und dem mit Genuss ausgeatmeten Rauch schüttelte er den Kopf. Eigentlich nicht. Das bezog sich auf meine Frage, ob er die Männer gekannt hatte. Den Apotheker. Aber gekannt ist übertrieben. Meistens hat er sich den Schlüssel bei meiner Frau geholt, wie gesagt. Ich war auch so gut wie nie hier draußen. Die Leute bezahlen im Voraus, bleiben 1-2 Tage, manchmal auch länger. Was hier draußen geschieht, geht mich nichts an. Was glauben Sie denn, was die hier machen? Kam mir Astrid, meine Kollegin, mit ihrer Frage zuvor. Er blies die nächste Rauchwolke aus. Geht mich nichts an, ist privat. Es wird gegessen, es wird getrunken, vielleicht sogar viel getrunken. Waren auch manchmal Frauen mit im Forsthaus, erkundigte ich mich. Seine unausgesprochene Andeutung konnte außer Essen und Trinken mehr bedeutet haben. Vor allem dann, wenn eine oder vielleicht auch mehrere Frauen dabei waren. Davon weiß ich nichts. Allmählich ärgerte mich seine Verschlossenheit, der weiß doch mehr. Herr Zeissig, mit vagen Andeutungen und deutlich erkennbarem Verschweigen kann ich nicht viel anfangen. Sie wissen mehr, als Sie zu sagen bereit sind. Ich muss Sie doch nicht darauf aufmerksam machen, dass wir nicht vom Fremdenverkehrsamt sind. Sie selbst haben uns angerufen, gesagt, dass im Forsthaus 3 Männer liegen. Ermordet, haben Sie gesagt. Wie kam Sie denn auf die Idee, dass es sich um Mord handelt? Meine Tonlage wurde etwas nachdrücklicher. Es sind doch 3, erwiderte er, als hätte er den eigentlichen Sinn meiner Frage nicht verstanden. Ermordet, haben Sie gesagt. Wieso Mord? Er sah überrascht auf und blickte Astrid verunsichert an, die die Frage noch einmal gestellt hatte. Er war am Nachmittag zum alten Forsthaus gefahren, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist und ob der Apotheker mit seinen Freunden nach den Strom abgeschaltet und das Haus wieder richtig verlassen hatte. So ein Haus mitten im Wald, da muss man schon ein wachsames Auge drauf haben. Es treibt sich allerhand merkwürdiges Volk herum. Ist eben nicht wie früher. Beim Kaiser, meinen Sie? Ich konnte mir die Bemerkung nicht verkneifen. Das war ihm zu viel des Spotts. Hören Sie mal, Herr Hauptkommissar, muss ich Ihnen erzählen, dass Einbruchsdelikte inzwischen dermaßen zugenommen haben, als stünden die Ganoven im sozialistischen Wettbewerb? Und wie viel davon werden von der Polizei erwischt? Na also, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hat alte Lenin schon gesagt. Eigentlich war mir die Umkehrung des Satzes lieber, aber darüber und über Lenin und über den sozialistischen Wettbewerb der Ganoven wollte ich mit dem Förster nicht diskutieren. Sie sind also zum Forsthaus gefahren, setzte ich die Befragung fort, bin ich. Wann? Das müsse kurz vor 4 Uhr gewesen sein. Er habe mit seiner Frau noch Kaffee getrunken, dann ist er in seinem Land Rover gestiegen, der sei so gut geeignet für diese Wege, zumal wenn sie verschneit sind. Trotzdem habe er etwas länger gebraucht als normal, 20 Minuten schätze er. Das Auto des Apothekers sei nicht mehr da gewesen, auch kein anderes. Wieso das Auto des Apothekers, erkundige ich mich. Es könnte ja auch einer der anderen gefahren, vielleicht ist jeder mit seinem Wagen gekommen. Er musste einen Moment nachdenken. Ja, weil ich nur den Apotheker kenne. Der ist mit seinem Auto öfter im Forstamt gewesen, um den Schlüssel abzuholen. Ist das wichtig? Weiß ich noch nicht, antwortete ich. Mich wundert nur, dass Sie ganz selbstverständlich vom Auto des Apothekers reden, als hätten Sie gesehen, wie er mit den anderen hierher gefahren ist. Er dachte nach. Überlegte er eine schlüssige Erklärung oder grübelte er nur, weil er zu dieser Aussage gekommen war? Doch dann fuhr er in seiner Schilderung fort. Es war niemand mehr da. Der Schlüssel lag wie vereinbart in dem Kästchen. Er habe das Haus aufgeschlossen und schon im Vorraum einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Und dann sah ich es. Wissen Sie, man ist ja nicht einiges gewohnt, schon von der Jagd her. Aber was ich da zu sehen bekam, nein, das wünsche ich keinem erblicken zu müssen. Sie lagen ja nicht einfach so da, als ob sie schliefen. Diese Gesichter, wie Fratzen aus einem Horrorfilm, die werden mich noch lange verfolgen. So, an der Stelle muss ich erstmal, ich habe ja nur eine halbe Stunde, schließen. So viel kann ich noch verraten. Bei der Untersuchung stellte man fest, dass da nicht nur 3 tote Männer in diesem Forsthaus liegen, die durch Ciankali vergiftet worden sind, sondern dass eine 4. Person noch im Raum gewesen sein muss, und zwar eine Frau, wie man an einem Glas, an dem sich Lippenstift befand, herausfand. Wo diese 4. Frau ist, weiß man nicht. Es ist auch nicht herauszufinden, ob sie die Täterin war oder ob sie sich vielleicht noch mit letzter Kraft hat retten können oder ob sie irgendwo im Wald liegt. Bei dem Schnee, bei dem Schneetreiben ist das alles schwierig zu machen. Die Arbeit der Kriminalpolizei besteht also vor allem darin, erstmal herauszufinden, wer waren diese 3 Männer, die da gefunden wurden. Den einen konnte der Förster ja identifizieren, das war der Apotheker. Also fuhren sie zunächst zur Frau des Apothekers, um von ihr mehr zu erfahren.
Aber Herr Apotheker und Frau Apotheker führen eigentlich keine Ehe, sondern eher einen Krieg. Sie weiß nichts, was ihr Mann macht, und offensichtlich wusste ihr Mann nicht, was seine Frau macht. Jedenfalls ist es eine Puzzlearbeit über viele, viele Monate, bis sie eines Tages zu dem Schluss kommen, es hat keinen Zweck. Wir finden nicht eine ertragreiche Spur. Die Unterlagen müssen ins Archiv gebracht werden. Und eines Tages, fast ein Jahr später, entdeckt Hans Brandt, einer der Mitarbeiter, plötzlich etwas auf einem Friedhof. Auch nicht den Gärtner. Aber von nun an lässt sich die Spur relativ schnell und gut verfolgen. Und der Krimi geht zu Ende. Und der Leser denkt, hoffentlich schreibt der Vögel den nächsten Krimi. Das erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen, wie sagt man, angetörnt. Aber es ist eine Lesung interruptus. Sie müssen schon, wenn Sie es wissen wollen, das Buch weiterlesen. Es ist käuflich zu erwerben. Und wenn Sie mögen, werde ich Ihnen natürlich auch ein Autogramm reinschreiben oder sowas Ähnliches. Was allerdings den Verkaufswert des Buches mindert.
Also nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, heute das Buch mit einem Autogramm des Autors nach Hause zu tragen. Und nicht nur das, wir haben auch ein paar Exemplare des dritten Falls mit hier. Falls Sie den noch nicht haben, können Sie sich auch diesen heute hier signieren lassen. Das Buch gibt es für schlappe 10 Euro, also für jedermann erschwinglich. Recht schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Jetzt haben wir noch Zeit. Kommt so Radiomoderator-mäßig, oder?
Hast du die gesehen, die blonde Frau?
Bitte?
Die hält so eine Minute Blickkontakt? Nee, 10 Sekunden. Und dann schüttelt sie den Kopf und geht wieder weg.
Wer? Clara?
Nein, die blonde Frau da hinten.
Also.
Ich will doch nichts mehr machen, ist okay.
So, guten Tag hier bei der Lesung von Josephine Frey. Alle, die hier sind, ich gehe mal davon aus, entweder Sie kommen mit den Wetterbedingungen hier klar oder Sie haben hier übernachtet in der Halle. Eins von beiden wird es wohl sein. Mein Name ist Andreas Köklowitz, ich bin der Verleger vom Unsichtbar Verlag. Finden uns vorne in der Halle in G103. Und zu meiner Linken ist die Autorin Josephine Frey, die ihr neues Buch vorstellt im Endeffekt. Josephine, stell dir das selbst mal ein bisschen vor.
Ja, ich bin 21 und ich studiere in München an der Filmhochschule. Und es hat aber ein bisschen gedauert, bis ich dort gelandet bin. Genau. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier lesen kann, weil ich vor 2 Wochen hatte ich meine letzte Lesung in München. Und ihr werdet gleich merken bei den Texten, die sind so ein bisschen so Herzschmerz.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.